Der Herr hat Gnade zu unserem Leben bis hierher gegeben, hat uns in seiner Gnade erhalten. Und darum sind wir heute hier wieder zusammengekommen in seinem Haus, um wieder aus dem Wort Gottes für unser Leben doch auch wieder etwas zu lernen. Und ich habe für heute Morgen auch eine Präsentation mitgebracht. Die werden wir gleich auch einblenden. Und ich möchte uns heute Morgen eine Frage stellen. Wir haben in dem Chorlied gehört, es geht um ein kleines Wort. Wenn ich uns heute Morgen die Frage stellen würde, ob ein jeder, der mich heute hört, ob jetzt hier im Saal oder auch übers Internet, gerne in den Himmel möchte. Ich bin überzeugt, wie der Chor gesungen hat, dass dieses kleine Wort, ja, hier glaube ich, bei jedem doch von Herzen auch kommen würde. Ja, ich möchte so gerne doch in den Himmel auch kommen. Aber meine nächste Frage lautet, warum wollen wir eigentlich in den Himmel? Und auf diese Frage, da gibt es mehrere Antworten. Und von meiner Seite freue ich mich auf den Himmel, wenn ich Gott die Treue halte. Und wisst ihr warum? Weil ich mein Erbe antreten darf. Und darum soll auch das Thema für die heutige Botschaft lauten, trete an dein Erbe. Wenn wir auf das natürliche Leben auch schauen, so ist es, denke ich, uns durchaus vertraut, wenn die Eltern von dieser Erde auch gehen, dass sie dann einen gewissen Nachlass, ein Erbe auch ihren Kindern auch überlassen. Und meine Lieben, das können sehr, sehr unterschiedliche Dinge sein. Es können finanzielle Mittel auch sein, die man weitergibt. Es können Immobilien sein, vielleicht gewisse persönliche Gegenstände, die man hatte, Versicherungen oder wie auch immer. Aber wir wollen uns heute Morgen doch beschäftigen, was ist eigentlich das Erbe der Kinder Gottes? Und ich möchte uns zuerst ein Vers aus Markus 10 oder drei Verse aus Markus 10, Verse 28 bis 30 auch weitergeben. Und zwar der Herr Jesus, er hat ja seine Jünger in die Nachfolge gerufen und da kommt ein Zeitpunkt, eine Situation, wo Petrus dann zu dem Herrn Folgendes auch fragt. Da sagte Petrus zu ihm, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und wir wollen heute genau auf diese beiden Seiten auch eingehen. Zum einen, wie der Herr Jesus sagt, ein gewisser Lohn der Nachfolge ist schon hier in diesem Leben zu erwarten Und er sagt hier, jetzt in dieser Zeit. Und dann der andere Gedanke, den ich auch hier unterstrichen habe, und in der zukünftigen Welt. Und wir wollen zuerst das Erbe in der zukünftigen Welt auch betrachten. Und meine Lieben, hier lässt uns der Herr Jesus nicht im Unklaren, sondern er spricht so klar und deutlich auch hier zu uns. Da ist zum einen Johannes 12, Vers 26, sagt der Herr Jesus, wer mir dienen will, der soll mir folgen. Und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und hier haben wir so diese Dreiteilung in diesem ersten Vers. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Das heißt, die Nachfolge, es ist eine freiwillige Entscheidung. Wer mir dienen will, der muss dann aber mir auch folgen. Und dann sagt er so diesen Ausspruch, und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Meine Lieben, wo ist unser Herr und Heiland? Der ist im herrlichen Himmel, da ist er. Und er gibt uns hier diese Aussage, diese Verheißung, wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und dann nochmal etwas ganz Schönes, wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das heißt, wir werden nicht nur bei Christus im Himmel sein, sondern wir werden auch ein Erbe antreten. Gott, der Vater, er wird ehren denjenigen, der Christus von ganzem Herzen auch gedient hat. Und weiter gibt uns der Herr Jesus aus Johannes 14 diesen Einblick, ja, wie es sein wird. Und da lesen wir Johannes 14 von dem zweiten Vers. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Auch hier wunderbare Verse. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Der Herr Jesus, er ist in den Himmel gefahren und er hat sozusagen für uns, für seine Nachfolger, alles vorbereitet. Und meine Lieben, mir ist hier so ein kleines Wort aufgefallen, dass Herr Jesus sagt, im Himmel, da gibt es viele Wohnungen. Ist es nicht so im natürlichen Leben, dass, was das natürliche Erbe anbelangt, es doch, ja, man hört es immer wieder, dazu kommt unter den Kindern, unter den Erben, dass hier Missverständnisse sind. Ja? Dass der eine irgendwie vielleicht mehr bekommt und so weiter und so fort, ja. Wird es unter den Kindern Gottes so etwas geben? Überhaupt nicht. Meine Lieben, Gott hat viele Wohnungen gemacht. Wisst ihr, das Erbe, das wird einem jeden Einzelnen, ja, ausreichen. Da wird keiner zu kurz kommen, sondern der Herr Jesus, er hat wirklich für alle auch hier vorgesorgt. Der Herr Jesus ergibt noch weitere Einblicke in seinem Wort, wie es so alles noch geschehen wird. Und wir lesen es in Matthäus 25 von dem 31. Vers. Wenn aber der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, Dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Und das ist diese Gerichtsszene, die Gottes Wort uns auch an anderen Stellen der Bibel beschreibt, Hinweise auch gibt, dass ein jeder Einzelne sich einmal sich vor Gott verantworten muss, für sein Leben hier auch auf Erden. Und Gott wird eben scheiden. Er wird die einen zur Rechten und die anderen auch zur Linken stellen. Und mir ist dann so in der Vorbereitung dieser Vers aus Matthäus 25 auch der 21. Vers so eingefallen. Das ist ja hier das Gleichnis von den Talenten, wie Gott ja übertragen hat, auch 5 Talente, 2 Talente und wie beide Männer auch hier nochmal das Gleiche auch erwirtschaftet haben. Und er sagt dann zu diesen Dienern, da sagte der Herr zu ihm, gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Meine Lieben, diesen Augenblick mitzuerleben und vor allem diese Worte, ja, des Herrn Jesus zu uns persönlich. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Das ist eigentlich doch der Zeitpunkt, wo wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben, das Leben hindurch wirklich ihm die Treue gehalten haben. Und dann wird diese Aussage zu uns gesagt. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Ich weiß nicht, ob es etwas Schöneres gibt. Das ist sozusagen der Höhepunkt unseres Lebens, der Höhepunkt unserer Nachfolge. Weil Gott das Wort hier sagt, das Leben hier auf Erden, es ist ja kurz und dann, wenn der Tod kommt, es ist ja nur ein Übergang in die lange, lange Ewigkeit. Und entweder gehen wir, meine Lieben, auch ein, in den Himmel, wie wir sagen, oder Matthäus 25, Vers 41 sagt aber auch so weiter. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Und auch dieser Ort, der ist absolut real, absolut. Und darum, meine Lieben, treffen wir ja schon während unseres Lebens die Entscheidung, an welchem Ort wir schlussendlich die lange Ewigkeit auch verbringen werden. Aber nun, meine Lieben, wird vielleicht der eine oder der andere sagen, wie wird es einmal im Himmel denn sein? Und da gibt er uns Offenbarung 21 so tiefe Einblicke, was uns alle ja noch erwartet auch. Und ich möchte das uns wirklich ans Herz auch legen, dieses Kapitel wirklich in Ruhe zu Hause durchzulesen. Ich werde heute nicht auf alles hier eingehen können. Wir lesen aber in diesem Kapitel von dem neuen Jerusalem, was Gott auch zubereitet hat für seine Nachfolger. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht, das uns auf uns in gewisser Weise wirken sollte. Ein Maler, der versucht hat, auf Grundlage von Offenbarung 21 sich persönlich ein gewisses Bild zu machen, wie wird eigentlich das neue Jerusalem auch aussehen? Wir haben so Hinweise in Offenbarung 21, die natürlich unserem menschlichen Verständnis angepasst sind, dass all die Baustoffe, die da erwähnt werden, das ist das Wertvollste oder die wertvollsten Materialien, die wir hier auf Erde überhaupt auch haben. Das ist Gold, das sind Edelsteine, die erwähnt werden, Perlen, die erwähnt auch werden. Und es ist einfach wunderbar. Da heißt es in dem 18. Vers, und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold. Es glich reinem Glas. Da werden die Tore beschrieben, da wird die Mauer beschrieben, die Straßen, ja, etwas, was wir uns hier überhaupt nicht so richtig vorstellen können, ja. Und dann kommt aber in dem Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und die Straßen der Stadt waren reines Gold, wie durchscheinendes Glas. Die wertvollsten Materialien, die wir haben hier auf Erden. Aber meine Lieben, das ist ja nur unserem menschlichen Verständnis angepasst. Ich bin überzeugt, dass die Herrlichkeit des neuen Himmels doch viel, viel herrlicher sein wird. Ja? Weil es einfach unvergängliche Materialien sein werden. Weil die Stadt eben in aller Ewigkeit doch sein wird. Das ist das Besondere auch hier. Wir haben dann weiter so Hinweise in dem 22. Vers. Ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Lasst uns einfach so hineindenken in diese Bilder, die uns das Wort auch hier gibt. Lasst uns darüber zu Hause auch wirklich Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Wir werden diesen Wechsel von Licht und Finsternis nicht mehr haben, sondern es wird immer gleichbleibend. Ja? Die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus, um uns sein. Wir werden Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt, wo es uns sozusagen ja durch einen gewissen Schleier so manches vorkommt, was im Wort Gottes beschrieben steht, aber dann werden wir wirklich von Angesicht zu Angesicht Christus sehen und den schauen, an den wir doch persönlich auch geglaubt haben. Und meine Lieben, wir haben so viele andere Hinweise, dass die Heiligen, sie werden Gott loben, sie werden preisen, sie werden in der Gegenwart Gottes sein. Aber meine Lieben, was ist mit den anderen, die zu Linken stehen? Die werden die lange Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und dieser Ort, er wird uns berichtet als ein Ort der absoluten Finsternis. Der Qual auch der Menschen, wo all die Sünden ihnen vor Augen geführt werden und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, wo Gott selber zu Lebzeiten um einen jeden Einzelnen bemüht ist, ja, und den Menschen nachgeht, sie zur Buße rufen möchte, wo Gott so viel Segnungen den Menschen hier auf Erden bereithält. Die ganze Natur und alles, was damit zusammenhängt, dass wir überhaupt auf dieser Erde leben können. In der Hölle wird eins sein, und zwar die Ferne Gottes. Die Menschen sind sozusagen völlig sich und Satan auch überlassen. Da ist überhaupt nichts Gutes, was sie dazu anleiten möchte, was sie ermutigt, was sie stärkt, was ihnen irgendwie Hoffnung gibt. Überhaupt nichts. Und vor allem dieser Gedanke, dass die Entscheidung endgültig ist, die ist für die ganze Ewigkeit da. Und darum, meine Lieben, ich glaube, wir sagen ja so, dass uns manche Dinge vielleicht so richtig bewusst werden, wenn wir Vergleiche anstellen. Ja? Und so wollen wir auch diesen Gedanken aufnehmen und wirklich die beide Seiten, vielleicht auch zu Hause, nochmal darüber nachdenken und diese Gegensätze sich vor Augen führen. Welche Vorteile hat die eine Seite und welche gravierende Folgen müssen die anderen auch tragen? Meine Lieben, wir haben gehört, wie der Herr Jesus zu dem Petrus sagt, in der zukünftigen Zeit werden wir das ewige Leben haben. Ja, das ist auch so ein Punkt. Wir können das, glaube ich, gar nicht so richtig ermessen, ja, was es heißt. In alle Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu sein. Ewiges Leben, das nie enden wird. Weiter werden uns so wichtige Hinweise in Offenbarung 21 gegeben, dass, ja, lasst uns ab dem dritten Vers am besten selber jetzt auch lesen. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Meine Lieben, all das, was uns hier auf Erden so viel Not bereitet, Kummer, Sorgen, Schmerzen, Tränen bereitet, das verspricht uns Gott, dass es in dem neuen Himmel nicht mehr sein wird. Nicht mehr sein wird. Es ist ja so interessant, ich habe mal so eine Aussage gehört, dass jemand sagt, so, eine gewisse Zeit in meinem Leben, es scheint so, als ob nur Sonne scheint. Ja, so, es geht alles so glatt, so, aber wann kommt jetzt wieder die Situation, wo wieder in das Leben tritt, das uns Sorge bereitet, das uns wiederum Tränen auch kostet? Und das ist, meine Lieben, tatsächlich so, dass unser Leben ja nicht nur hier immer in Tränen und in Sorgen ja verläuft. Es verläuft sozusagen so ein Auf und ein Ab. Aber wir sind definitiv konfrontiert, ja, mit Tränen, mit so vielen negativen Dingen und vor allem auch mit dem Tod selber, wo nahe Angehörige von uns gehen und wo auch ein jeder Einzelne von uns diesen Weg einmal ja gehen wird. Das gehört, meine Lieben, zu unserem Leben dazu, weil all das ja durch die Sünde eben auch gekommen ist. Ja, durch die Sünde des ersten Ehepaares. Und das hat ja für alle Menschen jetzt auch seine Relevanz. Und darum, meine Lieben, ist dieser Gedanke, dass unser Leben hier auf Erden, es ist doch so kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Und darum dieses Erbe. Dieses Erbe, was wir einmal antreten dürfen, das ist so wunderbar. Wir haben ein Lied, Darin heißt es so: Für den Himmel möchte ich dich begeistern. Liebe Seele, lässt du dich für den Himmel wirklich begeistern? Warum brauchen wir, meine Lieben, diesen Blick auf das himmlische Jerusalem? Warum brauchen wir diese innere Begeisterung, diese Hoffnung? Meine Lieben, weil wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir begegnen in unserem Leben eben so vielem Negativen. Und darum brauchen wir wirklich diesen festen Anker in unserem Leben. Was auch immer kommen mag, ob es nur Sorgen hier sind, irgendwelche Probleme, Missverständnisse oder ob sogar Verfolgungen kommen sollten. Meine Lieben, all das ist nicht wert dessen, was wir einmal unser Besitz, unser Erbe auch heißen dürfen. Und darum, meine Lieben, lasst uns sich begeistern für den Himmel. Und ich bin überzeugt, meine Lieben, wenn wir hier diesen Punkt wirklich verinnerlicht haben und wirklich persönlich begeistert sind, dann können wir sehr gut auch anderen Menschen von dem Himmel begeisternd erzählen. Ist das so? Ja? Meine Lieben, manche planen jetzt schon zu Anfang des Jahres ja ihren Urlaub und sie freuen sich schon darauf. Ja? Oh, das sind nur einige Monate und man hat sich da irgendwie Gedanken, man hat irgendwie Bilder vielleicht angeschaut von dem Ort, wo man hingehen möchte. Und man hat so einfach ganz, ganz positive Gefühle. Ja? Wir werden etwas erleben, aus dem Alltag austreten, und das wird eine wunderbare Zeit für uns sein. Und wir kennen wahrscheinlich auch dieses Gefühl, dass wir dann in den Urlaub kommen, ja, und dann merken wir wieder, Mensch, die Wohnung ist nicht so sauber oder irgendwo das Essen schmeckt nicht oder da gibt es Schwierigkeiten, Probleme. Uns holt der Alltag wieder in gewisser Weise auch ein. Aber diese Vorfreude sozusagen auf den Urlaub, das ist für viele etwas, das trägt sie durch alle möglichen Schwierigkeiten hindurch. Wenn man so mit Arbeitskollegen gesprochen hat, so, das ist eigentlich die Hoffnung, ja, in den Urlaub zu gehen und dort eine wirklich schöne Zeit zu erleben. Aber meine Lieben, was sind eine Woche oder zwei Wochen Urlaub im Vergleich zu der Ewigkeit, die wir im Himmel verbringen dürfen? Und wenn ich dann wiederum schaue, mit welcher Begeisterung Menschen erzählen dann von dem Urlaub, wo sie hingehen möchten, was sie alles erleben werden, und wie traurig, müssen wir versagen, ja, so der Ausblick der Christen ist. Ja, so, das berührt anscheinend irgendwie gar nicht, ja, so sehr. Diese Hoffnung, diese Begeisterung ist irgendwie nicht da. So, man dient zwar Gott, es ist alles schön, aber es ist alles so, ja, man hat eben Schwierigkeiten hier und so weiter und tut das in gewisser Weise so in den Vordergrund auch stellen. Meine Lieben, lasst uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Denn das trägt uns eben durch dieses Leben auch hindurch. Apostel Petrus ergibt uns Einblicke auch, wie das Erbe sein wird. Er sagt so, 1. Petrus 1, Verse 3 bis 4, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und jetzt kommt's zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Hier dieses erste Wort, zu einem unvergänglichen Erbe. Meine Lieben, alles, was wir hier auf Erden haben, das ist alles vergänglich. Auch wenn wir hier das natürliche Erbe antreten. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und wenn wir sagen, Mensch, aber wenn ich ja Geld irgendwie auf dem Bankkonto dann besitze, ja, wir haben ein digitales Geld schon, ja. Das verrottert in dem Sinne nicht, ja. Man muss es nur richtig zählen. Aber meine Lieben, wir können es ja doch in die Ewigkeit nicht mitnehmen. Wir können es nicht mitnehmen. Und darum, meine Lieben, haben wir ein unvergängliches, eben ein ewiges Erbe. Und wir haben, meine Lieben, ein unbeflecktes Erbe. Ein Erbe, das rein ist, absolut rein, wie Gott eben auch rein ist. Und darum, meine Lieben, ist es für uns, glaube ich, auch verständlich, dass nur die Reinen ins Reich Gottes dann auch eingehen werden oder dann im Himmel die Ewigkeit auch verbringen werden. Und dann noch so ein Gedanke, ein unverweltliches Erbe. Jeder von uns hat ein Bild, dass man eine schöne Blume vor sich hat. Und man erfreut sich daran. Man stellt sie auch ins Wasser, dass sie möglichst lange halten soll. Aber nach einigen Tagen wird das Ganze welk. Es sieht nicht mehr schön aus. Die Blätter, wie auch immer, fällt alles auch ab. Meine Lieben, ein unverweltliches Erbe bedeutet ja, dass es nicht nur lange anhält, sondern dass es sich auch nie verändern wird. Genauso wie die Herrlichkeit Gottes an dem ersten Tag sozusagen sein wird, so wird es immer sein. Unveränderlich, weil Gott selber unveränderlich auch ist. Und nun, meine Lieben, wollen wir uns aber jetzt Gedanken machen, welche Voraussetzungen gibt es, um dieses Erbe anzutreten? Und ich möchte uns jetzt Verse aus dem verlesenen Einleitungswort auch zitieren. Galater 3, Vers 26. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Und dann Galater 4, ab dem 16. Vers. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Meine Lieben, um ein Erbe anzutreten, musst du Sohn und Tochter werden. In der Regel, auch im Natürlichen, ist es doch so, dass das Erbe an die Kinder vererbt wird. Nicht an fremde Menschen, sondern an die Kinder. Und darum, meine Lieben, müssen wir auch im Geistlichen wirklich im Glauben das annehmen, was Christus für uns getan hat, und Gott, den Vater, im Glauben annehmen. Und dann sind wir eben Kinder auch Gottes. Und wir wissen, dass wir nicht durch unsere eigenen Werke, ja, ein Kind werden, jetzt im Geistlichen, sondern wir müssen ja hier hineingeboren werden. Und das geschieht nur durch Glauben. Genauso wie es auch im Natürlichen ist, ja, dass ein Kind eben geboren wird und darum auch zur Familie auch dazu zählt. Und meine Lieben, natürlich ist es so, wenn wir jetzt unser praktisches Leben auch betrachten, es reicht ja nicht nur aus, dass man in die Familie hineingeboren wird, sondern man muss natürlich auch so leben, dass man sich eben von Welt und von Sünde auch unbefleckt auch erhält. In Offenbarung 21 wird uns in dem 27. Vers so ein wertvoller Hinweis gegeben. Und es wird in sie, das heißt in das himmlische Jerusalem, nichts Unreines oder wer Gräuel und Lüge ausübt, hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Meine Lieben, wenn du eingetragen bist sozusagen, das kennen wir aus dem Natürlichen auch. Ja, wenn ein Kind geboren wird, dann wird es eben auch fest eingetragen. Wie heißt das Kind? Wie heißt der Vorname, der Nachname? Zu welcher Familie gehört es? Und genauso ist es auch im Geistlichen. Wenn ein Kind im Geistlichen wiedergeboren wird, dann trägt es Gott persönlich in das Buch des Lebens auch ein. Und meine Lieben, es ist hier ganz wichtig, dass dieser Stand auch bewahrt werden muss. Und damit meine ich Folgendes, dass wir in dieser lebendigen Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, solange wir hier auf dieser Erde leben, doch bestehen müssen. Denn es gibt durchaus Gefahren und die werden uns auch in diesem Vers auch beschrieben, dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus, Offenbarung 2, von dem vierten Vers. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Meine Lieben, es ist so wichtig, ja, in dieser ersten Liebe natürlich auch zu bleiben. Ansonsten werden wir nicht erben können. Wir werden nicht in den Himmel auch eingehen. Im natürlichen Leben sieht es öfters ganz, ganz anders aus. Da durfte ich ein Gespräch mit einem älteren, wohlhabenderen Herrn auch führen. Und er hat mir einfach aus seinem Leben so berichtet. Er hat zu seiner Zeit ja Karriere gemacht. Er hat die Nähe auch der politischen Elite gesucht und hat hier, ich sage in seinem persönlichen Leben, beruflichen Leben wirklich auch Erfolg irgendwo gehabt. Die haben mit der Frau ein Kind, zwei Enkel auch. Und er sagt, wir haben durchaus schöne Zeiten gehabt, dass wir auch mit den Enkeln in den Urlaub noch gefahren sind und haben uns da wirklich eingebracht, haben nach ihnen auch geschaut. Aber jetzt sagt er, jetzt bin ich alleine im Altersheim. Und keiner will von mir etwas wissen. Und er hat dann so einen Satz gesagt, jetzt will keiner von dieser Bande zu mir kommen. Und diese Aussage, die hat mich wirklich tief bewegt und erschüttert. Das war eine Aussage, wo viel Bitterkeit dahinter auch war, eine große wirklich Enttäuschung. Und wenn wir, meine Lieben, wirklich sich hineindenken in so ein Leben, so haben die Eltern einerseits doch versucht, nach ihrem Wissen wirklich doch das Gute den Kindern, den Enkelkindern weiterzugeben. Nur haben sie nach den weltlichen Prinzipien das Kind und die Enkel sozusagen erzogen. Und sie haben eben auch das, meine Lieben, jetzt rückwirkend gespiegelt bekommen. Und er sagt so, solange man uns gebraucht hat, waren wir gern gesehen. Aber sobald es darum ging, und seine Frau ist letztes Jahr verstorben, sobald wir sozusagen eine Last wurden, hat man von uns nichts mehr wissen wollen. Und hat dann ins Altersheim auch abgegeben. Nun, ich bin mir nicht überzeugt, was ich jetzt sage, aber ich denke, dass trotzdem sein Kind und die Enkel in gewisser Weise, sie werden trotzdem das Erbe bekommen. Er hat davon nichts gesagt, dass sie nichts bekommen. Es ist so interessant, ja? Obwohl Menschen natürlich diese Liebe nicht mehr erhalten, obwohl wirklich ein offener Bruch in dem Verhältnis da ist, sagen wir, naja, aber das sind ja trotzdem unsere Kinder. Ja? Und sie bekommen dann trotzdem auch das Erbe. Aber meine Lieben, bei Gott funktioniert es nicht so. Es funktioniert nicht so. Wenn wir eben diese lebendige Beziehung zu Christus unterbrechen, wenn die erste Liebe sozusagen nicht mehr da ist, dann haben wir uns selber sozusagen den Weg in den Himmel aufgebaut. Es ist völlig unmöglich, weil Gott eben rein, weil Gott eben auch heilig ist. Und darum, meine Lieben, ist es so wichtig, dass wir in dieser ersten Liebe auch verbleiben. Wie ist es aber, meine Lieben? Es ist ja nicht nur so, dass wir das Erbe in gewisser Weise erhalten, wenn wir einmal von dieser Erde gehen, sondern wir dürfen ja hier schon als Kinder Gottes so viel Segnungen genießen. Und ich glaube, wenn wir in unserer Nachfolge nur schielen müssten auf das Erbe, was irgendwann mal kommen wird, so wäre unser Leben doch sehr, sehr traurig, oder? Wir dürfen hier schon, meine Lieben, so viel Gutes genießen. Und ich möchte das vielleicht an diesem Bild auch nochmal zeigen. Wenn Kinder in einer Familie sind, dann dürfen sie ja schon, ich sag mal, genießen den Status auch dieser Familie. Angenommen, es ist eine arme Familie und sie kann natürlich ja, den Kindern nicht viel geben, dann leben die Kinder auch ärmlich. Aber meine Lieben, wo eine wohlhabende Familie ist, sie wird auch den Kindern im Prinzip auch alles geben. Die Kinder wachsen in dem Sinne in dem Wohlstand der Familie doch auch auf. Und meine Lieben, wenn wir das auf das Geistliche übertragen, ist unser Gott nicht ein Gott, der alles besitzt, der alle Reichtümer hat? Und werden wir dann sozusagen in der Nachfolge irgendwie so ärmlich durch dieses Leben gehen, was die geistliche Segnungen anbelangt? Überhaupt nicht, meine Lieben. Sondern Gott möchte uns auch hier schon im Leben wirklich einen gewissen Vorgeschmack dessen geben, was uns ja noch im Himmel auch erwartet. Meine Lieben, wer kann besser für uns sorgen, hier auf Erden, als unser himmlischer Vater? Wird irgendeiner von uns sagen, ich als Vater, als Mutter kann für meine Kinder viel, viel besser sorgen? Meine Lieben, wenn wir auch den Wunsch haben, so werden wir es doch nie schaffen. Wir werden es nie schaffen. Und darum, meine Lieben, dieses Chorlied, was wir gehört haben, dieses kleine Wort, sage ja zu Gottes Willen. Das ist so wichtig, dass wir diese Grundlage verstehen. Wenn wir unser Leben nach Gottes Willen ausleben, ausrichten, dann wird Gott uns wunderbar für uns auch sorgen. Der wird uns hindurchtragen. Aber meine Lieben, wir haben nicht nur Gott den Vater, sondern wir haben doch auch die Gemeinde, die unser aller Mutter doch ist. Sagt uns doch Gottes Wort, ja? Meine Lieben, das ist so wunderbar, wirklich diese Zusammenhänge auch zu betrachten. Oder lasst uns noch einmal, was wir ja schon gelesen haben, aus Markus 10 aufmerksam lesen. Petrus fragt ja, sie, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Und er möchte sozusagen fragen, nach dem Motto, was wird uns dafür? Und Jesus sagt, antwortet, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Und jetzt kommt's, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen. Meine Lieben, wenn wir auch unsere leiblichen Geschwister sozusagen aufgeben müssen, in dem Sinne, dass sie uns nicht verstehen, wenn wir in die Nachfolge treten, aber dafür bekommen wir doch geistliche Geschwister, ja? Brüder, Schwestern, die füreinander sorgen, die füreinander auch da sind, die bereit sind, einander mitzuhelfen, unter die Arme auch zu greifen. Das ist etwas, meine Lieben, etwas ganz, ganz Besonderes. Aber meine Lieben, Gottes Wort sagt uns noch viel mehr. Es gibt uns ein Bild, was wir aus dem Alten Testament auch haben, 3. Mose 20, Vers 24, euch aber habe ich gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen, denn ich will es euch als Erbe geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von allen Völkern abgesondert auch hat. Meine Lieben, so wie Gott dem Volk Israel das Land Kanaan als Erbe geben wollte, so möchte Gott uns als seine Nachfolger doch auch in dieses Land führen. Er möchte uns nicht nur aus Ägypten herausführen, was ein Bild ist, ja, dass wir durch das Rote Meer durchgehen, dass wir Sündenvergebung erhalten, sondern dass wir durch die Wüste hindurchgehen und dann das Land Kanaan einnehmen. Dass wir unser Leben Gott ganz weihen, dass wir ihm ganz zur Verfügung stehen und dass dann wirklich die Segnungen in der ganzen Fülle uns auch ja, zur Verfügung auch stehen. Es ist noch ein interessanter Gedanke, der uns in dem Alten Testament auch weitergegeben wird, und zwar in Bezug auf die Leviten. Da lesen wir 4. Mose 18, Vers 20, und der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Land kein Erbgut besitzen und auch kein Teil unter ihnen haben, denn ich bin dein Teil und dein Erbgut unter den Kindern Israel. Das heißt, die Leviten, die gedient haben an der Stiftshütte, später auch an dem Tempel, dieser Stamm, er sollte kein Erbe, ja, das natürliche Land auch einnehmen, sondern, wie es hier auch steht, dass Gott ihr Erbgut auch sein soll. Und meine Lieben, haben wir nicht auch hier so diesen Hinweis auf uns? Zum einen in Offenbarung 1 sagt Apostel Johannes, dass wir ja Könige und Priester sind, als Kinder Gottes. Ja? Wir sind sozusagen dieser Stamm der Leviten, der ausgesondert ist, Gott zu dienen. So wie im Alten Testament die Leviten, so können wir das Ganze übertragen auf das Neue Testament. Ja? Abgesondert aus der Welt und sie sollen eben auch dienen. Und darum dieser Hinweis, was jetzt der Herr Jesus selber auch uns hinterlassen hat in Matthäus 6 ab dem 19. Vers, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Meine Lieben, ist das nicht ein klarer Hinweis für uns, wie unser Leben ausrichten sollen? Das bedeutet nicht, dass wir jetzt keine Äcker oder keine Häuser kaufen dürfen, aber die Frage ist doch, Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn die natürlichen Dinge sozusagen unser Schatz sind, dann hängen wir unser Herz daran. Und das möchte Gott nicht, ja? Sondern er möchte sagen, dass wir als das ausgesonderte Volk, als die Leviten, wirklich diesen Blick haben sollten. Wir haben ein anderes Erbe. Wir sollten nicht nach diesen irdischen Dingen doch auch streben. Und hier jetzt dieser Hinweis weiter auch 4. Mose 18, Vers 20, denn ich bin dein Teil und dein Erbgut unter den Kindern Israel. Hat man die Leviten nicht vernachlässigt, sozusagen, dass sie zu kurz kamen? Die anderen, die haben Land gehabt, die Leviten aber nicht. Aber hier sagt Gott diesen Gedanken, denn ich bin dein Teil und dein Erbgut unter den Kindern Israel. Und meine Lieben, wir wollen uns diese Frage wirklich persönlich stellen. Ist wirklich Gott mein Erbgut? Wenn ich hier nichts besitze, lass es mich anders sagen, wenn mir alles weggenommen wird, in Verfolgungen oder wie auch immer, wenn ich alles verlieren sollte, ist trotzdem Gott über alles. Und ist er wirklich das Erbe, das ich ansehe? Im Psalm 73, von dem 25. Vers, heißt es, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich glaube, es sind Verse, die gehen so tief, ja? Wenn ich alles verlieren sollte, wenn ich nichts mehr habe, aber dann Gott allein. Meine Lieben, das sollte uns hier schon im Leben ja einen festen Halt geben, dass Gott doch für uns trotzdem sorgen wird, dass er uns hindurchtragen wird in jeder einzelnen auch Situation. Und darum, meine Lieben, wollen wir auch das wirklich zu Herzen auch nehmen. Und mir ist in der Vorbereitung noch so ein Gedanke gekommen, ist es möglich, meine Lieben, dass Menschen, die ein Erbe erwarten, wo Eltern ja ein gewisses Vermögen haben, dass bei diesen Menschen die Leistungsbereitschaft nachlässt. Ist so etwas möglich? Ich habe meine Aussage gehört, da hat ein Firmenchef sich mir gegenüber so ausgesprochen, es liegt schon viele Jahre zurück. Er hat so gesagt, er schätzt sehr Mitarbeiter, besonders auch aus der ehemaligen Sowjetunion. Er sagt, das sind Menschen, die haben doch eine gute Ausbildung, sind gut in dem Sinne unterrichtet, auch in ihrem Fach, haben keine großen Ansprüche. Und dann sagt er vor allem, und sie wollen in ihrem Leben noch etwas erreichen. Sagt er, bei unseren Leuten hier, bei den Einheimischen, sie warten ja in dem Sinne ja nur auf das Erbe. Und dieser Gedanke, der hat mich wirklich bewegt in dem Herzen. Es gibt wohl einen direkten Zusammenhang hier. Wir können das nicht pauschal sagen, aber wohl bei einigen Menschen. Und wir wollen das jetzt auf uns, auf das Geistliche übertragen. Ist es möglich, meine Lieben, dass wir ja so zufrieden sind, ja, mit dem, was der Herr uns jetzt gibt, was er uns zukünftig noch geben möchte, dass wir den Missionsauftrag vergessen? Dass wir sagen, mir geht es doch jetzt gut, ja? Mir geht es gut und warum muss ich arbeiten, warum muss ich mich in dem Sinne anstrengen, Wege gehen, lange Wege, umständliche Wege, um Menschen zu Jesus zu führen? Ich habe es doch so gut. Aber genau das hat doch uns der Herr hinterlassen. dass wir hingehen sollen und die frohe Botschaft auch weiterzugeben. Ein anderer Gedanke ist noch, haben wir schon hier und da gehört, es steht auch in dem Wort, von dem Erbe der Väter. Und viele Menschen nennen diesen oder nehmen diesen Ausspruch, ja, das Erbe der Väter, es muss bewahrt werden. Das Erbe der Väter, verstehen Sie persönlich, ja, das ist das Erbe der alten Brüder und das muss eben auch bewahrt werden. Und das ist, meine Lieben, ja einerseits auch richtig, denn Sie haben ja erkannt aus der Schrift, ja, dass Gott einen Namen hat für seine Nachfolger, Gemeinde Gottes. Ja, und dass doch alle Kinder Gottes wirklich doch in Einheit zusammenwirken sollten. Hier auf Erden, ja wirklich dieses Licht, dieses Salz der Erde auch sein sollten. Aber meine Lieben, wenn wir allgemein diesen Gedanke, das Erbe der Väter, so betrachten, dann wird vielleicht jemand sagen, ja, was haben unsere Väter uns eigentlich hinterlassen? Was für ein Erbe haben uns die Väter jetzt wirklich gegeben? Und meine ich da jetzt nicht 200 Jahre zurück, ja, sondern die letzten Generationen. Aber meine Lieben, ich möchte diesen Gedanken umkehren. Und ich möchte uns fragen, was wirst du deinen Kindern vererben? Du bist Vater und Mutter in Christo. Was wirst du deinen Nachkommen vererben? Was wird man von dir eigentlich sagen? Welchen Erbe hast du tatsächlich hinterlassen? Meine Lieben, werden unsere Nachkommen voller Überzeugung sagen können, wenn ich das Leben meiner Mutter und meines Vaters anschaue, wie sie Gott gedient haben, wie sie ihr Leben Gott geweiht haben, wie ich das Ganze so in der Familie mitverfolgt auch habe. Ich kann es nur bezeugen, als ich dann persönlich, ja, Christus erlebt habe, dass ich sagen kann, Gott sei Dank, haben meine Eltern mir so ein schönes Erbe auch hinterlassen. Und ich werde sozusagen das Erbe der Väter nicht weggeben, weil es eben keine Theorie ist, ja, das ist kein Kopfglaube, sondern ich habe es persönlich erfahren und darf jetzt an dem Leben meiner Eltern sehen, dass es genau so ist, ja, dass es Wirklichkeit, dass es Wahrheit auch ist. Meine Lieben, den Gedanken wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns, dass wir wirklich dieses Erbe unseren Kindern weitergeben und wirklich, dass es nicht unser Erbe ist, sondern dass wir sagen können, das ist das Erbe der vollen Wahrheit des Wortes Gottes. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und nun, meine Lieben, kommen wir zu der entscheidenden Frage. Hat Gott in seinem Testament dich als Erbe eingetragen? Hat Gott dich in das Buch des Lebens auch eingetragen? Das muss jeder persönlich auch hier die Antwort geben. Meine Lieben, wenn wir das bejahen, dann möchte ich uns ermutigen, die Zeit, die Gott uns hier auf Erden gegeben hat, Gott treu zu bleiben. Denn uns erwartet wirklich ein wunderschönes Erbe. Und meine Lieben, wenn du diese erste Frage auch negativ beantwortest und sagst, mein Leben steht dort nicht drin, in dem Testament, in dem Buch des Lebens, dann möchte ich dich ermutigen, trete an dein Erbe. Warte nicht, zögere es bitte nicht hinaus, sondern wenn der Geist Gottes zu deiner Seele redet, dann sage ja zu Gottes Willen. Gott segne uns. Amen.